Ich gehe so weit, dass eben Herr Netanyahu wenig Interesse haben dürfte, dass der Frieden kommt, weil er sich nicht nur wegen seiner Anklagen, die anstehen, innenpolitisch, sondern immer noch die Frage stellen muss, wie konnte es so weit kommen? Erstens wurde uns vor Wochen schon gesagt, dass keine Munition geliefert wird. Ich versuche herauszubekommen, von was sprechen wir, denn die großen, ich sage mal, Geschäfte, die wir mit Israel machen, beziehen sich auf U-Boote, beziehen sich auf Fregatten.
Willkommen bei einer weiteren Sitzung des Sicherheitsrats. Und heute ist von unseren Leading Voices Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei uns. Herzlich willkommen, liebe Frau Strack-Zimmermann.
Lieber Herr Tauber, ich freue mich.
Hallo, Frau, sind wir ganz Fulmin. Herr Timon will natürlich auch noch Hallo sagen. Ich leite die Sitzung ja wie immer nicht alleine. Letztes Mal sind wir sehr fulminant eingestiegen. Da haben Sie auch gleich gesagt, das geht ja schon gut los. Heute ist unser Thema sicherlich eines der kontroversesten, das wir bisher im Podcast diskutiert haben. Denn wir wollen sprechen über das, was in Gaza passiert. Und da kommt natürlich die jüngste Ankündigung des Bundeskanzlers, keine Waffen mehr an Israel zu liefern, gerade recht. Denn das hat neben der Betrachtung der Lage vor Ort jetzt ja auch eine heftige innenpolitische Debatte ausgelöst. Wie wird das, vielleicht fangen wir damit an, wie wird das in Europa gesehen? Denn auch in Europa gibt es ja zum Umgang mit Gaza, mit dem Konflikt mit Israel sehr unterschiedliche Haltungen, die oft geprägt sind, das ist zumindest mein Eindruck, aus der jeweiligen nationalen Perspektive kommt.
Also das Thema Israel-Gaza ist ein hochemotionales Thema und wird jetzt mal grundsätzlich in Europa heftig diskutiert. Losgelöst von der Gruppenparteizugehörigkeit hat das auch was mit Ländern zu tun. Und es wird jetzt nicht überraschen, dass die Vertreterinnen und Vertreter Deutschlands es definitiv anders einschätzen als zum Beispiel Iren oder die Spanier. Insofern, wie reagiert man auf den Kanzler? Das kann ich europäisch noch gar nicht bewerten. Ich glaube auch, dass das in Europa weniger Wellen schlägt, als es jetzt nachvollziehbar erstmal in Deutschland Wellen schlägt, wobei die Welle ja unterschiedliche Gründe hat. Mit Sicherheit eines, dass der Kanzler überraschend für die Kolleginnen und Kollegen in der CDU und in der Fraktion damit rausgegangen ist. Das ist jetzt auch sein Bier, wenn er das macht. Aber ich glaube, ich habe mir offen gestanden die Frage gestellt, nicht warum macht er das? Ich habe mich immer als Verteidigungspolitikerin gefragt, welche Waffen, wir können das gleich bewerten, welche Waffen schicken wir eigentlich noch an Israel?
Genau, das wäre auch meine Frage gewesen tatsächlich, Frau Strack-Zimmermann. Also worüber reden wir?
Ja, ich werde damit immer wieder gefragt, auch von Journalistinnen und Journalisten. Und ich fühle mich da relativ blank, weil erstens wurde uns vor Wochen schon gesagt, dass keine Munition geliefert wird, möglicherweise die eingesetzt werden könnte in Gaza. Das ist das eine. Alles andere, ich versuche herauszubekommen, von was sprechen wir, denn die großen, ich sage mal, Geschäfte, die wir mit Israel machen, beziehen sich auf U-Boote, beziehen sich auf Fregatten, die nun beide maritim nachweislich mit Gaza nichts zu tun haben. Also ich versuche das rauszubekommen, von was sprechen wir. Haben wir hier eine Scheindiskussion? Wird hier etwas gesagt ohne Hintergrundwissen? Ich finde es auch erstaunlich, wie ruhig Herr Pistorius ist, der ja sonst sehr, sehr klar ist und auch sehr deutlich, dafür schätzen ihn ja auch alle. Da ist ja absolut Ende im Gelände. Er sagt nichts, man geht davon aus, er ist einverstanden, was der Kanzler macht. Also alles sehr seltsam. Also das ist alles eine extrem schwierige Gemengelage. Ich glaube, nur eins für uns ist wichtig. Wenn wir über Staatsräson sprechen in Deutschland, glaube ich, gehört es auch der Ehrlichkeit dazu, nochmal zu definieren, was ist Staatsräson? Für mich ist sie, jüdisches Leben in der ganzen Welt zu schützen. Ist es denn auch Staatsräson, nichts dazu zu sagen, wie die Regierung in Israel in Gaza vorgeht? Also ein wirklich sehr schwieriges Thema. Ich räume es unumwunden ein. Es gibt Themen, wo ich persönlich schneller Klarheit gefunden habe. Ich unterstelle Herrn Merz nicht, dass er seinen Kurs an der Seite Israels zu stehen, das unterstelle ich ihm nicht, verlassen hat. glaube, dass der Druck, ich sag mal, von der Meinung um ihn herum einfach insofern zunimmt, als dass wiederum der Druck, den er auf Netanyahu und vor allen Dingen auf die rechten, rechtsradikalen Minister in Israel macht, dass der nicht fruchtet. Und das frustriert, glaube ich, alle, die um den Kanzler herum sind.
Es gibt ja noch einen Aspekt, da wundere ich mich, dass der in der öffentlichen Debatte so gar keine Rolle zu spielen scheint. Da sind noch mehr als ein halbes Dutzend der Geiseln deutsche Staatsbürger.
Ja. Ja.
Menschen im Zweifel mit einem Doppelpass, aber fair enough. Wenn es Staatsbürger sind, gilt alles, was im Grundgesetz steht, was die Verantwortung der Bundesrepublik für ihre eigenen Staatsbürger betrifft. Festgelegt ist. Und jetzt kann man natürlich schon auch die Frage stellen, okay, ist das jetzt ein Schritt, um diese deutschen Geiseln nochmal separat zu adressieren bei der Hamas und rauszukriegen? Verhandelt man mit Terroristen überhaupt? Also komischerweise spielt das auch in den deutschen Medien keine Rolle, dass da Deutsche unter diesen Geiseln sind und von der Hamas nach wie vor gequält und benutzt werden. Der 7. Oktober, ja. Das war 2023. Das war nicht vor 6 Wochen.
Ja, ich glaube, dass vieles ein Skandal ist. Vor allen Dingen, dass Menschen in Deutschland, aber auch in anderen Staaten, machen wir uns nichts vor, in Europa, sich auch daran gewöhnen, an was man sich nicht gewöhnen darf. Dass da, ich glaube, 7 Deutsche unter den Geiseln sind, Doppelstaatler, scheint in der öffentlichen Wahrnehmung keinen mehr zu interessieren. Ich gehe mal so weit, ich bin mir gar nicht sicher, ob das den Deutschen noch bewusst ist, weil es, wie Sie gerade sagten, Herr Tauber, ja in der Diskussion, in der öffentlichen Debatte überhaupt nicht mehr vorkommt. Es ist jetzt wieder vorgekommen, nachdem die Hamas ein Video geschaltet hat, wo man eben sieht, wie fürchterlich mit den Geiseln umgegangen wird. Ich behaupte, dass das von den Hamas auch gezeigt wird, um gewissermaßen den Druck auf die Regierung in Israel zu verändern. Also da wird ja, die Hamas beherrscht ja eins, sie weiß, dass sie keine Chancen militärisch gegen Israel mehr hat. Was sind die Chancen, Bilder zu kreieren, Geschichten zu vermitteln, die natürlich auf große Besorgnis erregen. Ich glaube, dass wir alle drei nicht sagen können, dass das, was in Gaza passiert, dass 2 Millionen Menschen auf 69 Quadratkilometer zusammengepfercht sind, dass das alles wirklich keinen kalt lassen kann. Das macht die Lage ja auch so hochproblematisch. Aber über diese Lage hinweg wird eben nicht mehr an die Geiseln gedacht. Das ist so. Es gibt noch Streiter in Deutschland, übrigens auch in anderen Ländern, die immer wieder darauf hinweisen, übrigens auch in Israel selbst. Die Opposition und viele Bürgerinnen und Bürger in Israel halten den Kurs von Netanyahu ja für gänzlich falsch. Sie gehen auf die Straße, sie wollen, dass verhandelt wird, damit die Geiseln, sofern sie denn noch leben, freikommen. Dann stellt sich die Frage, was ist denn, wenn sie freigekommen sind? Mal angenommen, die 57 Geiseln sind alle frei. Was passiert dann? Kommt dann der Waffenstillstand? Oder
das ist eine sehr
wird dann Netanyahu, so wird es mir durch manche, ich diskutiere ja auch mit anderen darüber, lässt einen ja alles nicht kalt. Was passiert dann? Hat dann sozusagen Netanyahu eine carte blanche, nämlich dann das umzusetzen, was vor allen Dingen seine rechten Minister immer wieder betonen, Gaza auszulöschen, die Menschen zu vertreiben? Ist das sozusagen das letzte Faustpfand, was die Hamas hat? Deswegen geben sie sie nicht frei. Das sind alles Fragen, über die wir nur spekulieren können, um das.
Naja, bis jetzt zumindest hemmt es ja Netanyahu in seiner Kompromisslosigkeit nicht, dass da noch Geiseln in der Hand der Hamas sind. Und ob es bei uns eine Rolle spielt bei der Entscheidung, wage ich zu bezweifeln. Man kann bei uns ja genauso fragen, mit Blick auf sehr unschöne Bilder aus deutschen Großstädten, namentlich aus Berlin, inwieweit nicht auch innenpolitische Entwicklungen bei uns eine Rolle spielen. Also, wenn Sie haben es ja selber gesagt, wenn die Hamas was kann, dann ist es Informationskrieg. Und das macht es ja auch so schwer, neben allem unbestrittenem Leid im Gazastreifen zu erkennen, wo ist da immer die Ursache. Also es sind ja teilweise bewusst produzierte Bilder. Man sieht auch wie schwierig das mit der Verteilung der Hilfsgüter ist. Man hat ja nicht den Eindruck, dass die Hamas alles tut, um die Hilfsgüter wirklich an den Mann und die Frau zu bringen, sondern im Gegenteil, im Zweifel ist ja das Dilemma für die israelische Seite, dass man mit den Hilfsgütern auch die Hamas wieder in ihrer Widerstandsfähigkeit stärkt. Und in der militärischen Logik ist das natürlich ein großes Problem. Also ja. Insofern ist gerade das Lagebild dort wahrscheinlich noch ein sehr viel unklareres, als wenn wir auf uns und unsere Haltung dazu schauen. Aber der Kanzler mit seinem vielleicht ja auch anderen innenpolitischen Erwägungen oder koalitionären Zwängen geschuldeten Meinungswechsel, ich teile das auch, das ist keine grundsätzliche Abkehr von Israel, aber es ist im Vergleich zu den vorher gemachten Aussagen, dass Israel immer das bekommen wird, was es will, insofern problematisch, weil wir ja gar nicht genau wissen, was Israel eigentlich gerade will. Also vielleicht gibt es gerade gar keine Waffenexporte und man kann das sehr leicht sagen, in der Hoffnung, dadurch eine innenpolitische Debatte zu beruhigen. Und die Israelis sind insofern gar nicht sauer, weil sie wollen gerade gar nichts von uns. Sie sind dann höchstens pikiert, dass wir uns vermeintlich öffentlich von ihnen abwenden. Das wäre aber natürlich alles andere als eine klare Haltung. Das wäre dann nur Taktik auf allen Ebenen.
Ja. Ja, das halte ich aber, also Taktik auf allen Ebenen halte ich für durchaus wahrscheinlich. Machen wir uns nichts vor. Erstens werden in Kriegen, wie auch immer, wo auch immer der Auslöser war oder welche Geschichte über Jahre war oder läuft. Wobei in diesem Fall ist die Geschichte eindeutig. Es ist der 7. Oktober 2023. Es ist gar keine Frage. Das war das Momentum, was auch ein Trauma in Israel ausgelöst hat, ein eigenes Land zu haben, das jüdische Leben zu beschützen und plötzlich nicht in der Lage zu sein, es zu tun. Das ist gar keine Frage. Ich erinnere mich, dass vor 2 Jahren unmittelbar danach man von 9/11 in Israel sprach. Das würde ich heute auch als solches, sehen. Taktik, ja. Ich befürchte, Herr Tauber, da ist ganz viel Taktik dabei. Auf der einen Seite ist die CDU in einer Koalition mit der SPD, die nicht alle, ich würde das nicht allen unterstellen, wo aber der Druck wiederum auf die SPD so groß ist, dass der Kanzler reagieren wollte. Ernsthaft allerdings zu glauben, mit einer solchen Aussage, wir stoppen das jetzt, glaube ich, ist er komplett falsch gewickelt. Weil was auch immer Sie, auch unser Gespräch, was immer wir sagen, einordnen, wird immer von einigen als gut erachtet, von anderen als blöd, von Dritten als ambivalent. Das kann man in diesem Fall erwarten. Und ich bin einfach erstaunt, ich meine, dass Friedrich Merz, ich sage das mal, sehr spontan ist. Oder wie es andere sagen, einen raushaut, ja. Aber zu glauben, wenn er das macht, dass er damit wirklich die Diskussion in Deutschland beenden kann. Also wenn er das geglaubt hat, dann glaube ich an gar nichts mehr.
Also es ist sicher so, dass die Fronten im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur vor Ort sehr verhärtet sind. Jeder hat da eine Haltung in dieser Frage, auf welchen Fakten man die sich hergeleitet hat oder grundsätzlichen Positionen. Das sei dahingestellt, aber so kommt man natürlich nicht zu einer Lösung oder einem Schritt weiter. Also was sind denn Hebel oder muss man auf die Kraft der israelischen Zivilgesellschaft oder politischen Debatte in dieser Demokratie, das muss man ja auch immer nochmal sagen, Israel ist eben nicht Netanyahu, das ist nicht wie in Russland, wo Russland gleich Putin ist, Israel ist nicht Netanyahu, sondern es gibt eine breite Debatte in dem Land, wie das alles weitergeht und welche Perspektiven es gibt, worauf muss man setzen, welche Kräfte sollte man adressieren und damit ist man natürlich auch bei der Frage, welche Einflussmöglichkeiten haben wir in Deutschland oder in Europa oder ist es auch so, wie es am Anfang des Konflikts immer hieß, wir sollten uns vielleicht mit guten Ratschlägen als Deutsche dann doch auch ein bisschen zurückhalten.
Ist das anders
als im Ukraine-Krieg?
Ja, das ist das. Ja, ich glaube, dass man diese Lagen in keiner Weise vergleichen kann und auch nicht tun sollte. Das würde weder Israel noch der Ukraine gerecht werden. Aber ich glaube, dass das, was Sie gerade angesprochen haben, wie könnte eine Lösung aussehen? Ich bin der Meinung, dass wir uns nicht zurückzuhalten brauchen, auch als Deutsche nicht. Dass wir tragen das Thema Staatsräson, ich sagte es vorhin, ja sehr schwer vor uns her, völlig nachvollziehbar, angesichts der Shoah, angesichts der deutschen Geschichte, haben wir ein völlig anderes Verhältnis zu Israel als andere Staaten und damit auch eine völlig andere Verantwortung. Und da finde ich, gibt es auch über oder sollte es keine zwei Meinungen geben. Die Frage ist aber, die Frage habe ich mir gestellt, als damals die Bundeskanzlerin von Staatsräson sprach, wie weit geht Staatsräson? Heißt das, dass wir letztendlich jetzt mal rein theoretisch gedacht, wenn Israel uns bitten würde, wo wir uns verpflichtet haben, jüdisches Leben zu schützen, hieße das auch, dass wir Bundeswehrsoldaten als Unterstützung nach Israel schicken würden? Herr Tauber, ich glaube nicht, dass wir das täten. Und insofern sollten wir, oder auch, dass die Israelis das gar nicht wollen, weil sie eine sehr starke Armee haben, die für die Kleine des Landes Israels ja unvorstellbar schlagkräftig ist. Natürlich auch angesichts der Lage und historischen Begebenheit, dass Israel, darf man ja auch nicht vergessen, seit der Existenzgründung von mehreren Fronten und zwar immer angegriffen wurde. Das ist ein Land, wo es immer wieder Angriffe gab, sei es aus dem Libanon, sei es Hamas, sei es aus Syrien, gesteuert durch den Iran. Also die Frage ist wirklich, also ich persönlich bin der Meinung, Staatsräson ja, das kann aber nicht heißen, dass wir uns stumm verhalten. Ich finde, dass es durchaus möglich sein muss, und das sollte die Bundesregierung, der Außenminister versucht es ja auch deutlich zu machen in Israel, dass wir das, was passiert, einordnen, aber nicht laufen lassen können. Und da geht es ja vor allen Dingen, das ist natürlich eine innenpolitische Frage in Israel, keine Frage. Wenn Sie die Minister dort sehen, den Ben-Gvir oder Herrn Smotrich, dann sind wir auch sehr schnell in Westjordanland, wo ich neulich war. Da ist natürlich, haben Sie Hardcore-Minister, die eine Konfrontation härtester Art suchen, die wir so nicht gutheißen können. Die können wir so nicht gutheißen, wenn wir im Westjordanland, wenn man dort reist und erlebt, dass die Menschen dort de facto kein Frischwasser haben, sondern in Zisternen ihr Wasser sammeln, während wenige Kilometer, wenn sie Jerusalem erreichen, das frische Wasser aus der Leitung sprudelt. Da läuft auch etwas, was gerade weil Israel das einzig demokratische Land ist, mit entsprechenden Werten im Nahen Osten, da läuft eine Menge schräg. Und ich finde schon, dass wir auch als Deutsche diese Diskussion führen sollten. Ich glaube allerdings, dass Netanyahu das null interessiert. Vielleicht auch, weil wir ja wie oft und in vielen Dingen sicherheitspolitisch sind wir in Deutschland und auch in Europa zahnlose Tiger. Und ich glaube, dass uns das jetzt vor die Füße fällt.
Und sind wir nicht auch ein bisschen naiv? Also wir sind ja so, dass diese Bilder einen berühren, unabhängig davon, ob sie real sind oder man auch vielleicht manchmal berührt das von einem Bild, was gesteuert ist und Propaganda ist. Deswegen funktioniert ja Propaganda manchmal auch. Das will ich jetzt gar nicht werten, aber ist das nicht, wenn wir uns auch gerade die Geschichte anschauen, sozusagen eine traurige Wahrheit oder einfach auch ein Abbild von Realität? Das ist diese Idee, die man vielleicht noch lange im Westen hatte und die noch geprägt war durch die Auslandseinsätze, dass es sowas wie einen sauberen militärischen Konflikt gibt, den man wie eine Operation, so heißt das ja dann auch manchmal, führen kann, steril und clean, und dass es da keine Opfer gibt, die nicht sozusagen von vornherein absehbar und eingepreist sind, eben in dem Fall Terroristen, dass das nicht sozusagen einfach uns die Geschichte lehrt, dass das leider dazugehört und dass man sich jetzt einfach die Frage stellen muss, okay, welches Opfer ist überhaupt, ich will gar nicht sagen legitim, aber ist das nicht klar gewesen, dass in dem Moment, wo Israel gesagt hat, wir lassen uns das nicht gefallen, wir werden zurückschlagen, dass das auf der anderen Seite auch zu massiven Opfern und Verletzungen führen wird?
Ja, ich glaube, dass wir, das ist eine Mischung aus Naivität und schlichtweg Ignoranz, weil wir natürlich in den letzten Jahrzehnten, und ich bin die klassische Generation derer, die ich bin 1958 geboren, ich bin aufgewachsen mit dieser Historie, mit dieser Verpflichtung, auch aus tiefer Überzeugung, angesichts des Massenmordes an den Juden. Das hat auch unser Leben geprägt. Übrigens im Gegensatz zu anderen Ländern, wo Massendeportationen stattgefunden haben, übrigens im Namen der Wehrmacht, wo aber in allen Ländern Europas mitgemacht worden ist. Das nur mal am Rande, was aber so gut wie nirgendwo aufgearbeitet wird in Europa. Dennoch sind die Täter, waren im Deutschen Reich, waren Deutsche. Und ich glaube, dass wir heute, Sie sagten es gerade, dass man Soldaten braucht, ist, glaube ich, inzwischen durchaus überall wieder angekommen, angesichts der Dramen, die sich abspielen. Aber dieses klinisch Reine haben wir ja schon. Herr Tauber, Sie waren Staatssekretär, Sie sind so tief in diesem Thema. Erinnern Sie sich an Mali, wo wir Soldaten ausgebildet haben, beziehungsweise die Deutschen dort Mali-Soldaten ausgebildet haben, damit sie gegen den Terror kämpfen, aber eben nicht bereit waren, diese Soldaten zu begleiten in den Kampf, ihnen Waffen zu geben, sondern die haben sie theoretisch ausgebildet und sie dann alleine gelassen. Und war nachher erstaunt, dass diese Soldaten gar keine Lust mehr hatten auf eine deutsche Ausbildung, sondern sich lieber den Russen direkt angeschlossen haben, die mit ihnen nämlich in den Kampf gegangen sind. Ich will jetzt kein neues Kriegsbild aufmachen oder Schlachtfeld, aber da ist es mir besonders aufgefallen, immer zu hoffen, dass es andere Länder gibt, die uns in irgendeiner Weise helfen, die Franzosen an dieser Stelle, die Briten an anderer Stelle. Die Amerikaner natürlich als die ganz großen Unterstützer, die am langen Ende für uns einen Krieg führen. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass in den letzten Jahren diese Krisen, Kriege, Angriffe zugenommen haben, weil wir in einer anderen Realität heute wählen. Und entweder wir nehmen das an oder wir werden ja auch gar nicht mehr ernst genommen. Weder in Israel, Sie erleben das, jetzt trifft sich Putin und Trump, interessiert keinen von den beiden, was die Europäer machen. Könnte noch viele andere Beispiele nennen. Das kommt jetzt davon, dass wir eben uns ja im Grunde der Wahrheit nicht ins Auge schauen wollten. Und ja, nennen Sie es naiv, nennen Sie es ignorant. So oder so werden wir die Sicherheit der Bundesrepublik und der europäischen Nachbarstaaten in keiner Weise mehr gewährleisten können, wenn wir so weitermachen wie bisher.
Was mich beschäftigt, Sie haben es selber gesagt, da sind 2 Millionen Menschen auf engstem Raum. Da ist eine Terrororganisation, die einerseits von einem nicht unerheblichen Teil dieser Bevölkerung lange getragen wurde, vielleicht auch immer noch getragen wird. Sicherlich gibt es auch Menschen, die würden sich sehr wünschen, dass die Hamas verschwindet und sie ein anderes Leben führen können. Aber lange Zeit hatte die Hamas eben ja auch eine große Rückendeckung. Wie es aktuell ist, kann ich nicht beurteilen. Und vielleicht erklärt das auch, warum es in Israel eben auch diese Stimmen gibt, die sagen, wir wollen und können und wir sind auch müde dieser Unterscheidung zwischen Hamas auf der einen und Palästinensern auf der anderen Seite. Ich will, historische Vergleiche sind immer schwierig, aber Amerikaner und Franzosen und Briten haben auch keinen Krieg gegen die Nazis geführt, sie haben einen Krieg gegen die Deutschen geführt.
Ja.
Bis 45. Ja. Und sie haben auch erst aufgehört, als klar war, dass von denen keiner mehr ihnen gefährlich wird. Sie sind nicht an der deutschen Grenze stehen geblieben und haben gesagt, jetzt haben wir alles befreit, was der Hitler besetzt hat. Jetzt können die Deutschen irgendwie sehen, wie sie klarkommen mit dem. Sondern sie haben gesagt, wir beenden das jetzt hier. Und wir beenden es schmerzhaft bis zum Schluss mit auch Dingen, die wir heute aus unserer Perspektive als Kriegsverbrechen durchaus einstufen. Bombardierung von Städten, wo man sich fragt, warum bombardiert man im März 45 noch eine deutsche Großstadt? Aber in der Logik unserer damaligen Gegner, unserer heute weitgehend Verbündeten oder gar Freunde, ist das auch völlig unstrittig. Das wird heute akzeptiert. Das war halt nötig, um Deutschland von den Nazis zu befreien. Die Frage ist, was ist notwendig, um den Gazastreifen von der Hamas zu befreien? Und sind dann diese Opfer, so schlimm das individuell ist, in der historischen Perspektive genau das? Sie sind Opfer dieser Befreiung von der Hamas, die ja eben noch nicht abgeschlossen ist, wenn man das sieht. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal so eingeordnet wird und das ist für die Betroffenen kein Trost und auch keine keine Erklärung und macht die Bilder nicht besser. Aber die Bilder von zerbombten deutschen Großstädten mit Tausenden von Toten sind auch kein schöner Anblick im Nachhinein. Haben aber nachweislich am Ende einen Beitrag geleistet, Deutschland vom Nationalsozialismus zu befreien.
Also ich bin bei Ihnen bei der Einschätzung und diese Diskussion habe ich übrigens auch im anderen Kontext immer wieder geführt, darüber zu glauben, dass man ein bisschen was machen kann, aber den Rest bleiben zu lassen. Das wird nicht funktionieren und die Mächte, die Franzosen, Briten und Amerikaner wussten, dass das Regime und Adolf Hitler schlichtweg sterben müssen. Wissen, dass das Volk, dass da immer noch genug Nazis sein werden, aber das System musste absolut vernichtet werden. Das ist so. Es gab in den 40er Jahren keine sozialen Netzwerke. Es erreichten die Bilder zerbombter deutschen Städte, gab es vereinzelt. Aber innerhalb Deutschlands wurde das nicht transportiert, weil alle irgendwo und irgendwie betroffen waren. Das heißt, die Macht der Bilder und Kommunikation und den Einflussnahme hat es immer gegeben, schon vor 2000 Jahren beim Kriegen. Aber es waren dann in späteren Zeiten Flugblätter, es waren falsche Informationen. Ich habe übrigens da mal auch eine Arbeit drüber geschrieben, wie man mit Bildern Stimmung erzeugt. Die Zeiten heute sind eben, dass sie nicht nur Echtbilder haben, sondern auch Bilder konstruieren können. Jetzt würde ich in Gaza sagen, weil ich mich auch mit vielen Journalisten darüber unterhalten habe, dass es mit Sicherheit Bilder gibt, die konstruiert sind, dass es aber auch Realitäten gibt von den Journalisten, die vor Ort sind und mit denen ich mich auch immer austausche, weil es mir sehr wichtig ist, eine Meinung zu bilden, nicht nur anhand von der veröffentlichten Erzählung, sondern was die sehen, aber eben auch, dass die Hamas natürlich auch nicht mehr es gibt auch Bilder, wo Leute sagen, die Hamas sind schuld, dass wir nichts mehr zu essen bekommen. Aber es ist natürlich eine dramatische Gemengelage und wir sind heute, und eigentlich spricht das ja für uns, wir sind heute nicht mehr in der Lage, dieses Leid zu adaptieren oder zu ertragen. Nach dem Motto, das ist jetzt so, Israel muss sich wehren und daraus erwächst sich ein langer Frieden im Nahen Osten. Ich habe übrigens, als der Iran angegriffen wurde, der ja stark geschwächt ist, die Hisbollah im Libanon, auch die Hamas natürlich stark geschwächt. In Syrien gab es den Regimewechsel. Die Houthis können nicht mehr so agieren, wie sie das gerne machen würden. Habe ich gedacht, was wäre das jetzt für ein Augenblick, wenn jetzt Frieden geschlossen werden könnte in Gaza, um den Nahen Osten wirklich auf neue Beine zu stellen. Aber dann sind wir wieder bei dem Thema, was machen eigentlich die Ägypter? Was machen die Jordanier? Was machen die Kataris? Die haben ihre Grenzen geschlossen und wollen Palästinenser auch nicht in ihrem Land haben. Also das ist eine Gemengelage, die hochkomplex ist, Zeit braucht. Aber es ändert nichts daran, dass wir uns heute klar sein müssen, wenn man aktiv ist, wenn man Situationen ändern will, dass man das nicht klinisch rein machen kann. Und das ist entsetzlich genug, aber da wir so nicht ticken, das zielt natürlich auf jeden Terroristen, der das weiß, dass wir so nicht ticken. Das ist ja die Stärke des Terrors, nach dem Motto, übrigens auch die Stärke von Herrn Putin, der sagt, letztendlich sind die Europäer oder diese westliche Welt solche Weicheier, dass wir sie eben alleine schon mit Bildern so schocken können, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, sich zur Wehr zu setzen. Und das ist eine Tragödie, weil diese Sensibilität, die wir haben, der per se was Gutes ist, aber bedauerlicherweise in dieser brutalen Welt heute uns nicht mehr hilft, sondern im Gegenteil leider auf kurz oder lang auch unsere Sicherheit deutlich gefährdet. Und das ist etwas, glaube ich, was in Deutschland noch nicht so durchgedrungen ist.
Und vielleicht ist das auch eine, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, eine der Dinge, die man realisieren sollte, dass man mit einem vorschnellen Urteil und einer sehr starken Haltung und Meinung vielleicht etwas zurückhaltend sein sollte, da wir nicht alle Zusammenhänge kennen, nicht alle Bilder wirklich richtig einordnen können, dass da Leid geschieht, ausgelöst durch die Hamas und den Terrorangriff und dass es dringend geboten wäre, eine Lösung zu finden, die dort Menschen friedlich zusammenleben lässt. Ich glaube, darauf kann man sich in jedem Falle verständigen. Welche Akteure es beiden Seiten dazu braucht, das ist aber die entscheidende Frage. Und da, glaube ich, endet auch der Einfluss Deutschlands, Europas oder auch der USA. Das kann diese Region nur selbst. So, ja. Und da würde ich mir den historischen Vergleich dann doch erlauben. Auch die Deutschen haben erst nach dem Zweiten Weltkrieg gemerkt, dass es besser ist, sich mit anderen an einen Tisch zu setzen und nach einer Lösung zu suchen, als sich mit Gewalt das zu nehmen, was einem vermeintlich zusteht.
Ja, das ist so. Dazu brauchen sie andere Köpfe. Ich gehe so weit, dass eben Herr Netanyahu wenig Interesse haben dürfte, dass der Frieden kommt, weil er sich nicht nur wegen seiner Anklagen, die anstehen, innenpolitisch, sondern immer noch die Frage stellen muss, wie konnte es so weit kommen, dass ein hochgesichertes Israel mit einem mit Sicherheit zu den besten gehörenden Geheimdiensten, die übrigens auch uns unterstützen, wenn es um Informationen geht, das nur mal am Rande, wie konnte es so weit kommen? Und das ist, glaube ich, das, was Netanyahu auch davon zurück oder abhält, in anderes Fahrwasser zu gehen, weil das sein politisches Ende definitiv einläutet.
Vielen Dank. Wir werden sehen, ob das genauso kommt. Danke für Ihre Einschätzung. Man hat gemerkt, wenn ich das sagen darf, liebe Frau Stark-Zimmermann, Sie sind sonst immer sehr pointiert. Auch bei dem Thema halten Sie sich wie andere, was, glaube ich, ganz klug ist, etwas zurück. Wir werden das weiter gemeinsam beobachten. Danke, dass Sie Zeit hatten.
Lieber Herr Tauber, ich danke Ihnen und ich danke Ihnen auch, dass Sie merken, dass auch ich ringe, weil es dann doch manchmal Dinge gibt, die eben nicht mehr so einfach zu beantworten sind, wenn wir wieder über die Ukraine sprechen und über die Farce dessen, was am 15. August in Alaska passieren wird, das große Schauspiel des Wladimir Putin und Donald Trump. Da können Sie wieder mit einer sehr klaren Meinung von mir rechnen.